in den Liedern und den Videobox da fast keine Predigt mehr, oder? In der Predigt soll es heute um den Kolosser gehen, um den Kolosserbrief. Und als kleine Einführung dazu habe ich euch ein kleines Video mitgebracht von Projekt Bibel. Ich weiß nicht, ob das jeder kennt. Auch mal kurz noch.
Der Brief von Paulus an die...
Wir erstellen zu jedem Brief oder zu jedem Bibelabschnitt erstellen die kurze Videos, kurze Zusammenfassungen. Da gibt es auch Plakate, wo das alles nochmal zusammengefasst draufsteht. Die kann man dann bei denen auf der Internetseite bestellen. Und gerade zum Kolosserbrief haben sie auch so eine Zusammenfassung gemacht. Ich habe jetzt nicht das ganze Video mitgebracht, sondern nur mal einen Teil. Jetzt.
Der Brief von Paulus an die Kolosser. Der Apostel Paulus schrieb diesen Brief während einer seiner Inhaftierungen. Er war dazu verurteilt, weil er Jesus als den auferstandenen Herrn verkündete. Der Brief ist an eine Gemeinschaft von Leuten gerichtet, die Paulus noch nicht kennengelernt hatte. Paulus hatte diese Gemeinde auch nicht gegründet, sondern sein Mitarbeiter Epaphras, der selbst aus Kolossä stammte. Epaphras hatte Paulus vor kurzem im Gefängnis besucht und ihm berichtet, dass es den Kolossern insgesamt gut geht. Aber er erzählte ihm auch von dem kulturellen Druck, der die Kolosser dazu verleitet, sich von Jesus abzuwenden. Und so schrieb Paulus diesen Brief, um die Kolosser zu ermutigen. Er geht auf die problematischen Themen ein, die er von Epaphras gehört hat, und fordert sie dann zu einer größeren Hingabe an Jesus heraus. Der Aufbau und der Gedankengang des Briefes sind recht leicht zu erkennen. Im ersten Abschnitt steht Jesus, der erhabene Messias, im Mittelpunkt. Dann macht Paulus deutlich, dass er für diesen majestätischen Jesus im Gefängnis sitzt. Als nächstes thematisiert er den Druck, der die Kolosser dazu verführt, sich von Jesus abzuwenden. Und schließlich lenkt er den Blick auf den neuen Lebensstil, den die Auferstehung von Jesus für die Kolosser möglich macht. Paulus spricht dann den kulturellen Druck an, der die Kolosser dazu verführt, sich von Jesus abzuwenden. Sie waren herausgefordert durch eine Mischung von mystischem Polytheismus und einem jüdischen Druck, die Gesetze der Tora zu beachten. Alle diese neuen Christen waren damit aufgewachsen, viele griechische und römische Götter anzubeten, die für verschiedene Lebensbereiche zuständig waren. Für viele war Jesus jetzt einfach ein weiterer Gott, den sie anbeten konnten. Zusätzlich gab es Druck von der jüdisch-christlichen Gemeinschaft. Sie meinten, dass nicht-jüdische Christen ihre Hingabe an den Messias erst vollständig leben, wenn sie alle Gesetze der Tora befolgen. Dazu gehört, koscher zu essen und sich an die Feste und Beschneidung zu halten. Das klingt sehr nach den Problemen, die Paulus schon im Brief an die Galater anspricht. Diesen Versuchungen nachzugeben, bedeutet für Paulus, einen Kompromiss einzugehen. Nachzugeben bedeutet, dass man nicht wirklich verstanden hat, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Die Kolosser lebten früher in Angst vor spirituellen Mächten und den Geistern dieser Welt, wie Paulus sie nennt. Aber durch seinen Tod und seine Auferstehung triumphierte Jesus über sie. Er befreite die Kolosser von allen Bindungen gegenüber diesen Mächten, so wie Jesus auch alle Gesetze der Tora für uns erfüllte. Die Tora hatte sowieso nie die Macht, unsere egoistischen Herzen zu verändern. Was Jesus durch sein Leben, Tod und Auferstehung erreicht hat, ist auch völlig ausreichend. Man muss das Lebenswerk von Jesus nicht durch das Einhalten der Gesetze ergänzen. Er ist ja derjenige, auf den die ganze Tora hingewiesen hat. Anstelle der Gesetze haben die Nachfolger von Jesus jetzt die Kraft seiner Auferstehung, die sie verändern.
Dazu. Das ganze Video geht etwas länger, sehr sehenswert, kann es euch nur empfehlen, könnt ihr im Internet anschauen. Der heutige Text ist im Kolosser 2, die Verse 12 bis 15. Wir hatten jetzt gerade schon eine kurze Zusammenfassung gesehen, um was es da ungefähr geht. Paulus sitzt im Gefängnis, schreibt den Brief und die Gemeinde dort, die neue Gemeinde, sitzt so ein bisschen zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite haben sie die viele verschiedene Götter aus ihrem alten Leben, von den Griechen, von den Römern. Und auf der anderen Seite sind die Juden, die nach den Gesetzen und Bräuchen von der Tora leben, also quasi nach dem alten Bund. Und jetzt kommen sie und sitzen so ein bisschen dazwischen drin. Und Paulus macht so ein bisschen wie Jesus in dem Brief. Er erklärt hier mit Bildern, so wie es Jesus auch mit den Gleichnissen schon getan hat. Steigen wir ein, Vers 12. Damit meine ich die Taufe, die euer altes Leben beendet hat. Durch sie wurdet ihr mit Christus begraben. Ebenso seid ihr auch mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden. durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferwecken ließ. Ja, hier ist von der Taufe die Rede. Und wenn in der Bibel von der Taufe die Rede ist, ist eine Erwachsenentaufe. Also nicht so, wie wir das kennen, dass Kinder getauft werden, sondern dass sich Erwachsene taufen lassen. Das hat meistens an einem Fluss stattgefunden. Da ging man dann in den Fluss rein. Man war auch als Zeichen für das neue Leben dann weiß gekleidet und wurde dort dann komplett untergetaucht. So wurde Jesus ja auch getauft von Johannes. Und Jesus verwendet hier diesen bildhaften Vergleich. Das Untertauchen in das Wasser wird quasi dargestellt oder verglichen mit dem Tod Jesus. Wenn man so in dem Wasser untergetaucht wird, dann ist es nicht nur so, hier, ich gehe mal schön runter, sondern da wird der Kopf genommen, weil ich dann auch schon mal eine gewisse Zeit unter Wasser, also man ist den Elementen ausgeliefert, sozusagen dem Tod, so wie Jesus dann hinabgestiegen ist zu den Toten. Die Taufe, die hatte einen reinigenden Symbolwert. Man kommt da quasi als alter Mensch sozusagen unter Wasser und taucht dann wieder auf als neuer Mensch. So wie Jesus auch gestorben ist als alter Mensch und dann quasi als neuer Mensch wieder wiedergeboren wurde, auferstanden ist von den Toten. Das ist auch mit dem Reinigungsritual gleichzusetzen. Wir werden durch das Wasser, durch die Taufe werden wir gereinigt. Alles Schlechte wird abgewaschen. Wir werden freigemacht für den Heiligen Geist. Unsere Seele ist frei. Unser Jesus weiß damals genauso. Er wurde getauft. Als er wieder aufgetaucht ist, kam ja diese Taube vom Himmel herab. Er ist vom Heiligen Geist erfüllt worden. Und für Jesus begann danach ein neuer Lebensabschnitt. Er hat sich dann ja danach in die Wüste zurückgezogen und hat dann das Predigen und das Umherreisen gestartet. Und so steht im Prinzip die Taufe als Symbolwirkung. Wir haben das alte Leben abgewaschen, wir haben uns frei gemacht und genau darauf geht Paulus auch ein. Er erinnert die Kolosser daran, ihr habt das alte Leben, die alten Götter hinter euch gelassen. Ihr seid nun eins mit Jesus. Und ihr glaubt auch daran, dadurch, dass ihr als Erwachsenentaufe die Taufe vollzogen haben, haben sie sich ja wirklich bewusst für dieses neue Leben entschieden. Sie haben den Weg von Jesus anerkannt, sie haben es anerkannt, dass Jesus für uns, so wie wir es jetzt am Ostern gefeiert haben, für uns für Sünden gestorben ist und dann auch wieder auferstanden ist. So wie man im Alten Testament ja liest, wurden früher, also mit dem Alten Bund, wurden ja immer Tiere geopfert für die Sünden, als Sündopfer, um Vergebung der Sünden. Das brauchen wir nun nicht mehr tun. Jesus ist unser Opferlamm. Jesus hat sich für uns geopfert. Jesus hat für uns den Tod besiegt und wir sind somit frei von aller Sünde, von allem, was uns belastet. Und Jesus hat diesen Weg aus Liebe gemacht. Gott hat Jesus seinen einzelnen Sohn für uns hergegeben, aus lauter Liebe, weil er mit uns zusammen sein möchte, hat er seinen Sohn für uns geopfert. In Vers 13 geht es dann weiter. Früher wart ihr gewissermaßen unbeschnitten, denn ihr habt euch von eurer sündigen Natur bestimmen lassen und wart durch eure Schuld von Gott getrennt. In seinen Augen wart ihr tot, aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Er geht jetzt einfach nochmal tiefer drauf ein, auch für die Kolosser, um das einfach nochmal zu vertiefen. Sie sind eine junge Gemeinde. Der Epaphras ging ja auf Paulus zu, hat gesagt, du, hier, ich diesen Konflikt, die wissen vielleicht nicht mehr, sind vielleicht nicht mehr so ganz hinter der Spur, schreibt doch einfach mal einen Brief an sie, einfach zum Aufbauen, einfach wieder, um das Wissen auch wieder zu vertiefen. Denn hier, jetzt in dem dritten Vers, geht es um die Beschneidung. Also er geht jetzt quasi auf die andere Seite. Von den Juden haben die ja auch Druck bekommen, hier nach dem Alten Bund müsste nach diesen Gesetzen leben, nach den Gesetzen der Tora. Und ihr müsst euch unter anderem dann auch beschneiden lassen. So war es ja damals, wer zum Volk Gottes gehören wollte, musste sich beschneiden lassen. Doch durch Jesus ist das alles etwas anders. Es zählt nicht mehr der alte Bund, sondern für uns zählt der neue Bund. Gott hat durch Jesus mit uns einen neuen Bund geschlossen. Und somit fällt die körperliche Beschneidung für uns weg. Aber was Paulus hier sagen will, ist, dass wir einfach innerlich im Herzen sozusagen beschnitten sind. Er hat das Böse in unseren Herzen weggenommen. Er hat unsere Herzen, unsere Seele frei gemacht, weil er allein in uns leben möchte. Er möchte unser Herz komplett ausfüllen und möchte das Böse von uns verbannen. Und Paulus geht hier auch nochmal auf den Tod von Jesus ein. Wir waren für Gott tot, doch Jesus steht für unsere Sünde ein. Ja, wir waren vorher für Gott tot, weil wir nicht zu seinem Volk gehört haben, weil die Sünde uns getrennt hat vor Gott. Wir konnten nicht direkt zu Gott kommen, denn es stand immer die Sünde zwischen uns. Und so wie es dann hier auch heißt, Paulus hat es ja dann auch nochmal von Gott nochmal extra gezeigt bekommen, weil die Juden ja hier auf die Bräuche eingehen, dass sie nach den Gesetzen der Tora leben. Und Paulus wurde das ja auch nochmal ganz deutlich gezeigt mit den Tieren, die vom Himmel runtergekommen sind, dass es nicht darauf ankommt, was wir essen, dass es nicht darauf ankommt, dass wir uns an gewisse Regeln halten, gewisse Regeln, die zum Teil dann auch von Menschen nochmal vertieft wurden, nochmal genauer aufgestellt wurden, dass wir uns einfach hier irgendwie eingeschränkt fühlen und in irgendwelchen Zwängen nur noch den Gesetzen hinterherrennen und versuchen, diese einzuhalten. Darauf kommt Jesus überhaupt nicht an. Er möchte, dass wir ihn im Herzen aufnehmen, dass wir die Entscheidung für ihn wirklich ernst nehmen und ein Leben mit ihm führen. Im nächsten Vers geht Paulus noch mal tiefer. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Dieser Schuldschein, den jeder mit sich rumträgt, ist vernichtet, ist nichts mehr wert. Denn damals, zu Zeiten Jesu, ein Schuldschein ausgestellt wurde, wenn man irgendwie seinem Nachbarn irgendwie was schuldet, irgendwelche Auslegungen oder Kredite nicht mehr zurückzahlen konnte, dann wurde quasi ein Papierstück angefertigt, da wurde dann quasi draufgeschrieben, also im Prinzip wie ein kleiner Vertrag, das haben beide Seiten dazu unterschrieben. Und dieser Schuldschein oder dieses Dokument wurde damals auf Papyrus geschrieben. Und dadurch, dass Papyrus sehr, sehr wertvoll war damals, hatte nicht jeder gehabt, wie mir hier überall so Blatt Papier, ist die Tinte in das Papyrus auch nicht so tief eingezogen. Jetzt bei uns beim Papier, da ist irgendwie was zum Entfernen sehr, sehr schwierig, mit Tippex vielleicht, aber sieht man halt dann trotzdem noch. Bei dem Papyrus könnte man die Tinte komplett wieder abwischen. Also man hatte wieder ein leeres Dokument, man konnte das wieder für etwas anderes verwenden. Und so ist unsere Schuld komplett verlassen, wie wenn sie nie da gewesen wäre. Jesus hat die Schuld für uns getilgt. Und so gibt es auch verschiedene Beispiele im Alten Testament, wenn einer seine Schulden nicht bezahlen konnte, musste er zum Teil 7 Jahre dafür arbeiten. Oder Jesus hatte das Gleichnis mit dem Schuldner, mit dem Ungerechten, seine eigene Schuld wurde vergeben. Er selber hat die Schuld aber bei seinem Nächsten nicht vergeben. Oder so wie wir es vorhin auch gebetet haben und Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Jesus hat uns die Schuld vergeben und so sollen wir auch die Schuld anderer vergeben. Das soll nicht nachtragend sein, wir sollen nicht ewig auf irgendwas herumreiten, sondern wir sollen es einfach gut lassen, ihn vergeben. Denn wenn man das mal so betrachtet, alles, was hier auf der Welt als Schuld betrachtet werden kann, ist ja nichts im Gegensatz zu dem, was Jesus uns vergeben hat. Warum sollen wir dann nicht die Schuld auch für den anderen vergeben können? Wenn wir uns die Übersetzung, das Buch noch anschauen, in Vers 14, die Anklageschrift mit allen Paragraphen, gegen die wir verstoßen haben, die sich gegen uns richtet, hat er unwirksam gemacht und ans Kreuz genagelt. So steht sie nicht mehr zwischen Gott und uns. Hier ist nicht nur von einem Schuldschein die Rede, sondern von einer Anklageschrift. Und es wird nochmal vertieft mit allen Paragraphen. Also es ist nicht irgendwie eine Anklageschrift von irgendjemand verfasst, sondern es ist mit Paragraphen hinterlegt. Also es hat, auf gut Deutsch gesagt, Hand und Fuß. Und wenn wir dann später mal vor Gericht stehen oder vor Gott kommen und die Anklageschrift verlesen wird, haben wir nichts dagegen zu setzen. Doch Jesus wird für uns vor Gericht einstehen. Durch sein Opfer ist diese Anklageschrift nichtig. Wir müssen uns selber nicht verteidigen, sondern das hat Jesus für uns schon alles getan. Und so wie der verlorene Sohn nach seinem Irrweg nach Hause kommen durfte, von seinem Vater mit offenen Armen empfangen wurde, so empfängt uns jetzt auch Gott. Es steht nichts mehr zwischen uns. Der Weg zu Gott ist frei. Er empfängt uns mit offenen Armen. Er darf uns endlich in die Arme schließen. Es ist nichts mehr da, was uns trennt. Und man verwendet da ja öfters mal das Bild mit den zwei Schluchten, dass die Schuld, die Sünde zwischen uns steht. Und dann das Kreuz dazwischen drin, dass Jesus diesen Weg jetzt möglich gemacht hat zu Gott. Vers 15 heißt es dann weiter, auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Herr Paulus verwendet hier das Bild von einem Triumph. Der Gegner wurde entwaffnet, wenn man das damals in die Zeit reinversetzt. Da hat ein römischer Feldherr vielleicht irgendeine gegnerische Macht besiegt. Er hat sie dann entwaffnet, er hat die Rüstung abgenommen, sie mussten alles ablegen. Und dann, danach sind sie dann mit den Gefangenen in die Stadt triumphierend eingezogen. Ja, und so hat Jesus für uns den Tod, das Böse, besiegt und entwaffnet. Wir brauchen keine Angst mehr davor haben. Wir kennen jemanden, wir dürfen jemanden an unserer Seite haben, der stärker und größer ist als all das. Und so hat Jesus den Weg für uns frei gemacht, dass wir frei zu Gott kommen können. Jesus hat mit seinem Opfer für uns das ewige Leben möglich gemacht. Das Leben mit Gott, das Leben mit Jesus. Anders wäre es gar nicht möglich. Und wenn Jesus wieder kommt, wird er nicht irgendwie kommen, irgendwie heimlich oder bei seiner Geburt, das haben wir nur in bestimmten Kreis mitbekommen, sondern er wird kommen mit Macht und Herrlichkeit. Ob man das noch erlebt, bleibt abzuwarten. Ob man das hier auf der Erde erlebt oder im Himmel. Aber das kann man sich so vorstellen, er zieht dann mit einer Macht ein, mit einer Herrlichkeit kommt er vom Himmel herab. Darauf dürfen wir uns freuen. Denn er hat alles besiegt. Er hat alles überwunden für uns aus Liebe. Was bedeutet das für uns, für unser Leben? Jesus hat uns durch sein Opfer gerettet. Er hat uns frei gemacht. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und er, ein Stück von ihm, darf in uns leben durch den Heiligen Geist. Und diesen Freiraum, wir ihm geben in unserem Herzen, wir können uns ein Stück ihm freigeben, aber auch, ob wir es zulassen, dass er durch uns wirkt. Unsere Sünde ist komplett getilgt. Darüber brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen mehr machen. Die vergangenen Sünden, die zukünftigen Sünden, alle Sünden sind gleich vor Gott. Und wir können uns in dieser Hinsicht zumindest völlig frei fühlen. Ist das nicht toll? Und er hat sie, so wie er vorhin schon gesagt hat, aus Liebe, hat er sich uns hingegeben. Und diese Liebe, die er uns weitergibt, die sollen wir auch weitergeben, die Nächstenliebe. Den Menschen zeigen, dass wir mit Gott leben. Nicht unser altes Leben weiterführen, sondern den Menschen mit Liebe begegnen. Den Menschen auf der Straße, in der Arbeit. Überall, zu jeder Zeit gibt es Möglichkeiten, den Menschen mit der Liebe Gottes zu begegnen und diese dann auch weiterzugeben. Denn genau das will Jesus, dass wir das weitergeben, dass wir uns nicht in irgendwelche Vorschriften, in irgendwelche Zwänge einengen, sondern dass wir frei sind, diese Liebe frei weitergeben dürfen. Und er hat uns dafür auch die Bibel gegeben. Wir dürfen lesen, was er uns zu sagen hat. Wir dürfen zu ihm jederzeit kommen im Gebet, ihm um Rat fragen. Wir müssen uns nicht an irgendwelche Reden halten, die uns irgendjemand vorgibt oder an irgendwelche Vorschriften, sondern wir dürfen genau das alles kontrollieren, was wir hören mit der Bibel. Was steht da drin? Ist das wirklich so? Oder wird hier irgendwie wieder was von Menschen aufgezogen? Und wir, so wie es Jesus gemacht hat, man liest ja immer wieder, er hat sich dann nach irgendwelchen großen Reden, hat er sich zurückgezogen, auch von seinen Jüngern hat er sich dann distanziert, hat sich in die Ruhe zurückgegeben, hat mit Gott gesprochen, ihm um Rat gefragt und einfach auch wieder neue Kraft getankt. Und so sollen wir es genauso machen. Wir sollen uns nicht im Alltag verlieren, sondern wir sollen uns, am besten ist es, wenn wir uns feste Zeiten einplanen, wo wir einfach Gott begegnen, nicht, dass wir ihn im Alltag verlieren. Wenn wir Gott oder Jesus in unserem Leben haben, ist es nicht auf einmal alles Friede, Freude, Eierkuchen. Gerade in den letzten Jahren gab es sehr viele Sachen, die uns niederdrücken, die uns beschäftigen. Ja, die uns vielleicht auch manchmal zur Verzweiflung bringen. Doch wir dürfen uns bewusst sein, dass wir in dieser Zeit nicht alleine sind. Und als Abschluss habe ich euch noch von Spuren im Sand, kennt das sicherlich jeder, einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Und den könnt ihr mit in den Tag nehmen, den könnt ihr im Herzen bewegen. werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Ich möchte noch beten. Ja, aber einfach danke, dass du dieses Opfer für uns gebracht hast. Dass du uns einfach frei gemacht hast von aller Schuld. Dass du den Weg zum Vater für uns frei gemacht hast. Dass wir alle willkommen sind. Dass wir alle zu dir kommen können. Aber auch danke, Herr, dass du den Heiligen Geist uns geschenkt hast. Schenk doch einfach, dass wir jeden Tag neu erfüllt werden. Dass wir diese Liebe, die wir von dir erfahren, weitergeben können, den Menschen, denen wir im Alltag begegnen, die Menschen, die vielleicht auch verflucht sind, die vielleicht das gerade nicht weiter wissen, dass wir sie mit offenen Händen, mit offenen Herzen empfangen dürfen und auch so deine Liebe, deine Barmherzigkeit weitergeben dürfen. Ich möchte einfach auch danken, Herr, dass wir wissen dürfen in schweren Zeiten, dass du uns einfach trägst, dass du uns nicht alleine lässt. Auch wenn wir manchmal in der Situation nicht mehr weiter wissen oder nicht mehr wissen, bist du jetzt da oder bist du nicht da, dass wir wissen dürfen, du trägst uns in dieser Zeit. Ich möchte dir danken, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, dass wir einfach so von dir hören dürfen, dass wir hier so frei sein dürfen. Ich möchte dir auch danken, dass wir heute Abend den Gottesdienst mit den Flüchtlingen, mit den ukrainischen Freunden feiern dürfen. Hab Dank für dieses Geschenk, Herr. Das ist alles nur durch dich möglich, Herr. Danke dafür, Herr.